Liebe Gemeinde, ich grüße euch alle recht herzlich zu dieser Bibelstunde, besonders auch die Geschwister an den Geräten, zu Hause oder in den Ferien heute. Diesmal werden wir am Abend weitermachen, wo wir am Morgen geblieben sind. Ich hatte mich die Predigt für heute Morgen vorbereitet im Hinblick auf die Sonnenfinsternis. Hast du gesehen, Karl? Oké. Es war eine partielle Sonnenfinsternis am vergangenen Dienstag. Und das Nachdenken über den Text aus Jesaja brachte so viel mehr auf den Tisch, dass ich gedacht habe, lasst uns heute Abend damit einfach weitermachen. Der letzte Teil des Titusbriefes wird also bis zum nächsten Sonntag warten. Aber das macht nichts, denn inzwischen sind dann unsere Brüder und Schwestern, die die Herbstferien feiern, hoffentlich wieder zu Hause. Es geht also um diesen Text aus Jesaja, aus Kapitel 45, Vers 7. Und die möchte ich uns noch einmal vorlesen. Ich bin der Herr und sonst keiner. Ich bin es, der Licht und Finsternis schaffe, der Frieden und Unheil stiftet. Ich bin der Herr, der dies alles tut. Wollen wir erst mal beten? Lieber Heiland, wir willen dir Dank sagen, dass wir uns heute Abend in dieser Bibelstunde beschäftigen dürfen mit diesem großen Geheimnis, wie du die Welt und auch unser persönliches Leben regierst. Herr, das ist und das bleibt für uns ein Geheimnis, das wir Menschen oft auch in Frage stellen. Ein Geheimnis, das Glauben erfordert. Danke, dass wir aus diesem Text lernen dürfen. Ja, und ich möchte dich bitten jetzt, nicht nur für die Andacht, sondern eben auch für den ganzen Verlauf dieser Bibelstunde, um deinen Segen, dein Geleit, deine Führung. Dass jeder, der gekommen ist, jeder auch, der zugeschaltet ist, etwas mitnehmen kann aus die deinem heiligen und lebendigen Wort. Und so wollen wir uns dir anbefehlen und ich bitte, dass du diese Stunde segnen wollest an unserem Glauben und an unsere Nachfolge. Amen. Wie gesagt, es gibt noch zwei Punkte. Ich habe sie schon erwähnt, damit wir wissen, worauf wir hinaus wollen. Andernfalls wären wir Kolumbus-Engel, der wegging, aber nicht wusste, wohin er ging, der ankam, aber nicht wusste, wo er war, und zurückkehrte, aber nicht wusste, wo er gewesen war. Und doch eren wir ihn als der Entdecker Amerika's. Nogmaals, die twee punten. Eerstens, had God een plan voor finsternis en licht. En tweitens, had alles wat God geschaffen had, een boodschap voor ons. Ook zo een zonnenfinsternis. Eerstens, God had een plan. Wenn er das Licht erschafft, dann hat er einen Grund dafür. Und wenn er die Dunkelheit erschafft, dann auch. Nein, nicht immer verrät er seine Absichten, aber er hat die schon. Natürlich, Gott ist Gott. Was er tut, wir können es nicht immer erklären. Aber das macht ihn nicht launisch. Denn er ist weise, so kennen wir ihn doch. Er ist weise, er ist treu und er ist auch gut. Paulus sagt, er wirkt alles nach dem Ratschluss seines Willens. Das ist so ein Satz, darüber muss man ein bisschen nachdenken. Warum sagt der Apostel nicht einfach, er macht es, wie er es will? Warum nach dem Ratschluss seines Willens? weil es vor Gott immer einen Grund hat. Diesen Grund kennen wir meistens nicht. Warum es Sonnenfinsternisse gibt, ich kann es ein bisschen vermuten. Schau mal, wenn es nie eine Sonnenfinsternis gäbe, dann gäbe es vielleicht eine große Veränderung in der Atmosphäre, mit katastrophalen Folgen. Es gibt Gelehrte, die sehen es so. Aber mit Sicherheit weiß ich es nicht. Aber eins weiß ich. Diese Verfinsterungen in der Schöpfung und in der Gnade, die haben einen Zweck. Denn so kennen wir unser Gott. Seh mal, wie beginnt Jesaja 45? Weißt du es noch? So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros. Moment mal. Wie kann Gott einem Heiden so ein Ehrentitel verleihen? Denn Gesalbter ist Christus, den höchsten Titel, den Gott verleiht. Mensch, Kyros, dieser Perserkönig, dieser Potentat, der Gottes Volk im Exil hield, soll der Israel befreien? Schon die Israeliten hadden ihre problemen damit. Ze hoffen zwar auf einen Befreier, aber der musste doch aus eigenem Volk kommen. Aber Gott benutzte Kyros, um Israel zu erlösen, damit der Tempel wieder wird aufgebaut. Obwohl dieser Kyros dachte, davon kann ich herrlich selbst profitieren. Hè? Wie wunderbar, wenn Menschen, meine Menschen, das ganze Persische Reich, an vielen Orten zu allen möglichen Göttern für mich beten. Aber auch wenn Kyros ganz eigene Motive hatte und auch wenn Israel nichts davon verstand, Gott hatte ein Plan. Was meinst du? Diese Krieg gegen die Ukraine, der ist Gott nicht einfach passiert. Ich bin es, der Licht und Finsternis schaffe, der Frieden und Unheil stiftet. Was meinst du? Die enorme Hitzewellen in der Welt, für die auch Menschen, das muss man auch bedenken, für die auch Menschen mitverantwortlich sein. Gott hat nicht gedankenlos zugelassen, dass es so heiß wird. Er hat ein Plan. Möchte er vielleicht, dass wir darüber nachdenken? Kennt ihr der Schriftsteller, englische Schriftsteller C.S. Lewis? Ja? Der hat einmal den Satz geprägt, unsere Schmerzen sind das Megafon Gottes, um eine taube Welt aufzuwecken. Eine erstaunliche, fast provozierende Aussage. Unsere Schmerzen sind das Megafon Gottes, um eine taube Welt aufzuwecken. Was meint er damit? Hör mal, ich zitiere. In unseren Sünden können wir friedlich schlafen. Auch das Vergnügen nehmen wir oft ganz selbstverständlich. Aber der Schmerz besteht darauf, dass man sich mit ihm befasst. Und, sagt Lewis dann, in unseren Freuden flüstert Gott, in unserem Gewissen spricht Gott, wenn wir ein waches Gewissen haben, aber in unseren Schmerzen, da ruft er laut. Sie sind das Megafon Gottes, um uns aufzuwecken. Hast du dich jemals über die Sonne Gedanken gemacht? Letzten Dienstag haben viele doch ein bisschen zugeschaut. War auch ein bisschen riskant natürlich, aber mit einer speziellen Brille hat es geklappt. Aber warum schauen wir nicht in die Sonne, wenn sie leuchtet? Weil es uninteressant ist. Die Sonne, sie ist einfach da. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn alles past, die meisten nie an Gott denken? Menschen fragen nach Gott, wenn etwas passiert. In Kriegszeiten gehen viele zum Gebet. Wenn sie krank sind, möchten sie vielleicht mit einem Pastor sprechen. Ich war in Gent einmal auch selbst im Krankenhaus. Das hat ein bisschen gedauert, aber ich war schon, 42, glaube ich. Dann war ich auch selbst einmal im Krankenhaus. Ein Mann kam zu mir, ein Patient, er wollte reden. Nie in der Bibel gelesen, nie gebetet, nie daran gedacht in die Kirche zu gehen, aber in der Nacht vor seiner Operation hat er bis zu dreimal gefragt, bitte, bitte, beten Sie für mich. Als er sich erholte und wieder der Gentleman war, wollte er niets meer daarvan wissen. Wir Pastoren nennen das einen Krankenhausbekehrung. Aber, und das ist der springende Punkt, in der Not hat er darüber nachgedacht. Ich denke an Jesaja 26, Vers 16. 26, 16. Herr, in äußerster Not suchten wir dich. Als uns deine Schläge trafen, schütteten wir still unser Herz bei dir aus. In äußerster Not, als uns deine Schläge trafen. Wenn es nicht ab und zu dunkel würde, würden wir Gott dann nicht ganz vergessen? Schmerz und Trauer und Krankheit, sie machen nachdenklich. Und das ist der Punkt. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Manchmal dient das Leid dazu, um uns auf etwas Besseres vorzubereiten, das danach kommt. Natürlich, der Ukraine-Krieg ist eine totale Katastrophe. Aber es könnte vielleicht die Atmosphäre klaren in Europa. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht habt ihr es im Moment nicht leicht. Vielleicht bist du genervt. Warum muss das ausgerechnet mir passieren? Gott hat immer eine gnädige Absicht damit verbunden. Weißt du, man kann Christus, das habe ich auch selbst so belebt, man kann Christus als Kind in einer glücklichen Familie kennenlernen. Aber auch als Erwachsene auf einer unglücklichen Krankenbett. Mancher Geschäftsmann lebte mit blühenden Geschäften ohne Gott und war glücklich, den Retter zu finden, nachdem er total pleite war. Oh, ich hoffe mit vollem Herzen, wenn jemand von euch in solchen Schwierigkeiten steckt, dass du deine Waffen niederlegst, dich mit Gott versöhnen lässt und aufhört zu kämpfen. Was für ein Glück, wenn du fliehst in die Arme von Gott. Und das tust du, wenn du deine Hände faltest und ganz einfach sagst, Herr, sei mir Sünder gnädig. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Dann war dein Elend sogar besser als dein Erfolg, weil dein Elend dich zu Jesus geführt hat. Er kann Frieden schaffen zwischen dir und Gott. Denn dafür hat er einen Preis bezahlt, den Preis seines Blutes. Möge das Ergebnis eures Leidens sein. Ich wünsche es mit Nachdruck. Ein letzter Punkt hier. Auch wenn Gottes Gnade für uns partiell verdüstert ist, das kann auch, wie letzten Dienstag, eine partielle Verdüsterung. Es ist nicht ganz düster. Es ist noch Licht. Aber ein bisschen düster schon. Wie die Sonne am Dienstag, dann hat das einen Grund. Du fragst dich zum Beispiel, warum habe ich nicht mehr Vertrauen? Warum habe ich den Geschmack, den Appetit auf das Evangelium verloren? Warum wirkt die Bibel noch so wenig bei mir aus? Ein Grund, meine Lieben, warum wir uns testen sollen und mit Job sagen, Herr, erklär mir doch, warum du mich anklagst. Die Bibel ist voll davon. Wir lesen manchmal nicht die langen Psalmen, aber die sehr lange Psalm 119, wenn man das genau ansieht, dann findet man das. Zum Beispiel in Vers 67. Bevor ich geplagt wurde, irrte ich. Jetzt aber halte ich dein Wort. Jetzt. Lass einen Christen in Ruhe, sagt Spurgeon, lass einen Christen in Ruhe und er roostet wie altes Eisen. Es verliert seinen Glanz. Wenn er aber leidet, wird er wieder strahlen. So bekommen wir Erziehung von oben. Und wir wissen alle, kein Vater bestraft gerne sein Kind. Ze hebben niet meer problemen daarmee. Niet nur jonge vader. Ook grootvader. Ihre enkelkinderen. Dat mag man niet gern. Maar der Winzer, wat sagt Johannes im Evangelium, wat sagt Jezus daar? Aber der Winzer benutzt das Rebmesser. Waarom? Damit die Rebe Frucht traagt. Wat sagt der Hebräerbrief, Kapitel 2? Weil Gott viele Kinder in seine Herrlichkeit bringen will. Wunderbar was. Viele Kinder, das viele, viele Kinder in seine Herrlichkeit. Weil er viele Kinder in seine Herrlichkeit bringen will, darum hat er den, die sie zur Rettung führen sollten, durch Leiden zur Vollendung gebracht. Christus. Das ist also Gottes Pädagogik. Er reinigt uns vom Unkraut, pflügt uns tief, den Untergrund an die Luft zu heben, damit sein Geist in unserem Herzen Wurzeln schlägt, uns von unserem Stolz zu befreien. Und gratuliere, sag ich, gratuliere, wenn du das verstehst. Ich wünsche es uns mit Nachdruck, dass wir mit Paulus sagen, dass alles, hör mal, alles uns zum Guten dient. Oft schwierig zu verstehen. Wirklich alles, ja, das sagt er. Dass alles uns zum Guten dient, wenn wir Gott lieben. Also wenn wir Gott nicht lieben, dann, ja, dann dient es nicht zum Guten. Aber wenn wir Gott lieben, dann dient alles zum Guten. So funktioniert es. Selbst wenn sich Gottes Antlitz verdüstert, verfinstert, will er uns erneuern nach dem Bild seines Sohnes. Dritter Punkt, die Sonnenfinsternis als Botschaft. Ich gebe ein paar Hinweise. Und wenn du aus diesem Bibelstudium nur mitnimmst, was ich jetzt sagen will, dann hast du das Wichtigste heute mitbekommen. Ich frage, ganz einfache Frage. Was denkt ihr? Wer oder was veroorzaakt een zonnefinsternis? De mond. De mond erhält zijn licht jeden Tag van de zonne. Würde die zonne niet op den mond scheiden, wäre es een schwarzer Fleck. En letzten Dienstag schob zich de mond kühn voor die zonne. Zodat dat zonnelicht nur teilweise auf uns schien. En vielleicht kennt ihr etwas, so etwas aus euren eigenen Leben. Hast du zum Beispiel eine Menge tolle Sachen, die du wirklich genießt? Dingen, die sich genau wie der Mond verhalten. Tolle Sachen, aber pass auf! Sie bekommen ihr Licht von der Sonne. Sie wären überhaupt nicht cool, wenn Gott nicht sein Licht auf sie werfen würde. Was ist mit deinen Kindern? Deinen Enkel? Enkelkinder? Coole Freunde? Dein Zuhause? Sind das nicht alles Monde, die von der Sonne beleuchtet werden? Wie undankbar, wenn wir diese coolen Dinge über Gott stellen. Angenommen, deine Freude halten dich fern von Jesus oder deinen Mann, deine Frau, sie schaffen es, dein Herz vom Herrn wegzuziehen, wie bei Salomo. Dieser weise König Salomo hat mich immer so beeindruckt, den Mann, die so wunderbar begonnen hat. Aber am Ende, sie haben sein Herz vom Herrn weggezogen. Oder deine Ferien, deine Hobbys werden zum Zweck, für den du lebst und nicht das Reich Gottes. Kein Wunder, wenn es dann dunkel wird. Ich gebe ein Beispiel und einen Tipp. Zuerst das Beispiel. Ihr alle hier in Kirche tragt einen Ehering, nicht? Ja. Diese Ring erinnert dich an die Liebe deines Mannes, deiner Frau. Stel dir vor, du liebst deinen Ring meer als deinen Mann, deinen Frau. Dan neemt dein Mann oder dein Frau dir den Ring weg, richtig? Er möchte, dass du ihn oder sie liebst. So ist es auch bei uns. Gott liebt seine Kinder, gibt sie Vertrauen, Freude und Glück. Aber wenn dein Herz mehr an diesen Dingen hängt als an ihm, manchmal nimmt er sie weg. So, manchmal für ein Teil. Manchmal totaal. Waarom? Weil er möchte, dass du ihn liebst. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen mit dem Titel A Severe Mercy. In deutsche Übersetzung Eine harte Gnade. Es hat mich intrigiert. Eine harte Gnade. Es war anspruchsvoll, aber gut zu lesen. Van een Nederlandse Amerikaner, Sheldon van Auken. Fan, wie er genannt wird. Fan en Davy, zijn vrouw, waren entschlossen zo eng wie mogelijk samen te leven. Ganz eng. Eigenlijk bouwden ze een Mauer om ze herum. Ze waren zo totaal ineinander vertieft. Es war kein Platz für irgendetwas oder irgendjemand anderen. Nicht einmal für Gott. Niets durfde zwischen sie komen, niet einmal kinder. Nein, sie wollten absoluut keine kinder. Dan konnte die zich ook niet einmischen. Meer und meer, schreibt van Auken, war sie in mir und ich in ihr. Eine totale Vereinigung zwischen zwei Liebenden. Aber dann, erkrankt Davy und sie stirbt. Und das Elend, ihr könnt es sich vorstellen, denke ich, das Elend von Sheldon ist beispiellos. Doch ein Freund dieser C.S. Lewis, war der Freund, Lewis sammelt all seinen Mut und geht zu ihm. Er sagt, Sheldon, Davy und du, ihr beide hattet die egoistische Liebe füreinander die egoistischste Liebe, die ich mir vorstellen kann. Gott musste das zerbrechen. Eure Liebe war zum Selbstzweck geworden. Sie hat euch gehindert, Gott und euren Nächsten zu dienen. Gott hat dich mit harter Gnade behandelt, sagte er. Eigentlich warst du geradezu eifersüchtig auf Gott. Auch er wurde nicht eingelassen. Das Schöne ist, Sheldon hat es verstanden. Er schreibt, andere Dinge haben das nicht erreicht, aber mein Schmerz zeigte mir, ich war eifersüchtig auf den Herrn. Und damit war es vorbei. Davys Tod konnte mich zu Gott führen. O meine Lieben, hüte dich davor, dass all die Dinge, mit denen du glücklich bist, nicht wie der Mond die Sonne verdunkeln. Eine wichtige Botschaft für uns. Und jetzt der Tipp. Werden wir nochmals eine Sonnenfinsternis erleben? Ich habe die Idee, es könnte sein. Geh dann mit deinen Kindern oder Enkeln nach draußen. Lass sie erleben, dass die Sonne sich verdunkelt. Dass alles verblasst und die Landschaft eine seltsame Farbe annimmt. Und dann, wenn der dunkle Mond sich langsam über die Sonne schiebt, und es bleibt nur ein winziger Streifen Licht übrig, lege dann deine Hand auf dem Köpfchen und sage, keine Angst, meine Schatz, die Sonne ist nicht weg, nur der Mond zieht vorbei. Noch eine kleine Weile und es wird wieder hell. Und dein Kind wird es merken. Die Sonne kommt zurück. Genau so leben wir als Gottes Kinder. Wenn wir in Schwierigkeiten geraten und denken, hat Gott sich verändert? Dann lassen wir Gottes Wort zu uns sprechen. Nein, Gott ändert sich nicht. Bei ihm kein Wechsel des Finsternis und des Lichts. Zum Schluss. Letzten Dienstag gab es eine partielle Sonnenfinsternis. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Eine partielle Sonnenfinsternis. Werden wir einmal eine totale Eclipse erleben? Nicht sicher. Aber wenn das sein wird, oh, es wird ein tolles Schauspiel sein. Wer viel reist, weiß, die Sonne geht weit weg unter. Scheinen die Berge in Dunkelheit gehüllt zu sein, außer am Spitzen gibt's immer noch ein kleines Streifchen Licht, wie ich gestern auf Schieferstein erleben dürfte. Der Himmel wird dunkler und dunkler und schließlich dunkel wie die Nacht. Abgesehen vom Sternenlicht sieht man da keine Hand vor Augen. Und da habe ich überlegt, angenommen, die Sonne würde untergehen und nie wieder auferstehen. Wahnsinn! Was für eine furchtbare Welt wäre das? Und ich habe gedacht, Gott sei Dank, wie viel Finsternis auch immer Christen erleben, ein totale Finsternis, wird es für sie nie geben. Denn es gibt immer einen Ring von Trost, eine Sichel der Liebe und Gnade, die weiter leuchtet. Es gibt auch Leute, die eines Tages eine Finsternis erleben, all ihrer coole Träume, wie gut ihre Aussichten jetzt auch sind. Es gibt Leute, die nichts von der Zukunft zu erwarten haben, als eine schreckliche Aussicht auf das Gericht und die Heftigkeit eines Feuers. Hebräer 10, Vers 27. Ich kann das eigentlich niemals ohne Emotionen lesen. Eine schreckliche Aussicht auf das Gericht und die Heftigkeit eines Feuers. Habt ihr eine Ahnung, was es bedeutet, wenn unser Heiland spricht von völliger Finsternis, wo nur Heulen und Zähneklappen ist? Völliger Finsternis. Nicht ein schmaler Lichtstrahl dringt durch. Ihr versteht jetzt, ich rede von der Hölle, diesem Ort, Paulus sagt, weit weg vom freundlichen Angesicht des Herrn. De beste Definition der Hölle. 2 Thessaloniker 1, Vers 9. Weit weg vom freundlichen Angesicht des Herrn. Ich sage das jetzt, aber ich zittere. Ich rede auch nicht weiter darüber. Denn niemand von uns, hörst du, braucht dort zu sein, wenn er gerettet wird. Und wie kann ich gerettet werden? Hier ist die einfache Antwort. Jesus Christus, Gottes Sohn, wurde Mensch, lebt in dieser Welt, starb an einem verfluchten, faal. Und warum? Um alle die auf ihn vertrauen zu retten. Von Teufel, Sünde und Tod. Das musst du glauben. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Ist dir klar, dass du ein Sünder bist? Wenn ja, dann kam er auch, um dich zu retten. Alles, was du tun musst, und was du in Gottes Gnade tun wirst, ist glauben, dass er kam, um dich zu retten. Bitte versteh mir gut. Er kam, um Sünder zu retten. Wenn du sagst, aber ich bin total okay, cooler Typ, kein Sünder, dann geht er an dir vorbei. Aber wenn du deine Hände faltet und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig, dann ist Jesus für dich gestorben. Und du bekommst ewiges Leben. Ewig Glück. Liebe Freunde, vertraut ihm und du wirst sicher leben. Dich innerlich freuen. Und du bist von Schuld befreit unterwegs zum neuen Jerusalem. Und das Schöne ist, Johannes, Offenbarung 21, Johannes sagt, diese Stadt, neues, das neue Jerusalem, die weder Sonne noch Mond braucht, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und ihr Leuchte ist das Lamm. Nie wieder eine Sonnenfinsternis, denn es wird keine Nacht mehr sein. Amen. Wir wollen beten. Herr, wir sind nur Bettler, hat Martin Luther gesagt. Und so ist es. Hilf uns zu erkennen, dass wir Sünder sind. Und führ uns zum Glauben, dass du, Herr Jesus, für Sünder gestorben bist. Bitte hilf uns, wenn wir häufig zweifeln. Bitte hilf uns, fest zu glauben, dass er für uns, ja für mich, gestorben ist. Und danke, lieber Herr, dass die Tür zu deiner Gnade so weit offen steht, dass wir durch eben diese Gnade stark sein können und fest davon überzeugt, dass wir an deiner Herrlichkeit teilhaben dürfen. Und bitte, bitte, mögen wir schon jetzt etwas von dieser Freude erleben. Ja, Vater, Sohn und Heiliger Geist, hilf uns zu glauben. Und zu hoffen, damit wir sicher sind und fest. Amen.